Tinas elektrische Welt. Der Podcast für den durchgeknallten Buster.
Moin und herzlich willkommen zur 11. Folge von Fingers Welt Podcast. Bei mir ist Sven.
Moin.
Und wir wollen uns heute mal unterhalten über die automatisierte Zubereitung koffeinhaltiger Heißgetränke und über Projektdokumentationen. Aber erstmal, was gibt's Neues?
Mein Laser tut wieder. Ich habe eine neue Laserröhre bestellt, nachdem die andere ja über den Jordan gegangen ist. Jetzt muss ich sie noch endgültig ausrichten. Das ist ja so ein dermaßen nerviges Gefrickel. Ich muss dann nachher nochmal bei, damit das immer wirklich auch auf der ganzen Fläche wieder funktioniert. Irgendwie ist es halt mundgeblasenes Glas und die unterscheiden sich so ein bisschen vom Durchmesser her und schon trifft er auf den ersten Spiegel nicht mehr sauber auf. Ganz schöne Frickelarbeit, da werden noch so einige Tassen Kaffee für nötig sein, die ich dir dann dabei trinken werde. Und ich habe mal wieder eingekauft in China.
Oh.
Ich habe einen Oszilloskop-Bausatz gekauft für 18 Euro. So als meditative Lötübung. Die Dinger gibt es übrigens auch schon für 12 Euro, wenn die SMD-Bauteile nicht aufgelötet sind. Naja, das Ding macht 200 kHz Bandbreite. Das reicht, um sich mal ein Audiosignal anzugucken oder eine langsame serielle Schnittstelle zuzugucken. Für mehr auch nicht. Aber ist ein ganz nettes Spielzeug.
Also es hat ja die Größe von der Zigarettenschachtel, ne? Also das muss man ja vielleicht dazu sagen, inklusive Batterie. Aber insgesamt ein ganz hübsches Spielzeug. Also ich hätte jetzt keine Anwendung dafür, aber zum mal eben irgendwas kaufen und zusammenbraten, ist das vollkommen in Ordnung, ja.
Ach, ich wollte es einfach mal mitnehmen in Werkstatt Nummer 2, weil ich halt dann in Anführungsstrichen nur ein analoges Oszilloskop habe, um mal halt auch eine serielle Schnittstelle einmal kurz ranzuhalten, das Ding auf Stopp zu drücken und sich mal in Ruhe die Pegel anzugucken. Für mehr brauche ich es eigentlich nicht.
Dafür ist es bestimmt geeignet. Und wenn man es braucht, ist dann immer die Batterie leer, ne? Ist klar.
Gut, aber 9 Volt kriegt man ja immer irgendwo hergezaubert. Ich habe mir ja noch was anderes geangelt. Ich habe mir noch einen Fotokopierer aus den Kleinanzeigen geangelt, für geschenkt. Standgerät? A3. Sackschwer, hauptsächlich aus Blech bestehend. Also so habe ich das zumindest beim Zerlegen wahrgenommen. Ich habe den Schrottcontainer am Hafen hier ganz gut gefüllt. Das klapperte ganz schön.
Hast du eigentlich ein paar Zahnräder über vielleicht, so zu Deko-Zwecken, kleine? Sind da ein paar rausgekullert?
Ich guck mal, die meisten sind in den gelben Sack gewandert, aber ein paar dürfte ich aufbewahrt haben.
Ich habe ja dummerweise in einem der ersten Podcasts haben wir so von Sammlungen erzählt und dass ich eine ganze Kiste voller Zahnräder habe und die habe ich, da hat sich ja mittlerweile auf den Podcast hat sich ja jemand gemeldet und dem habe ich die einfach verschenkt, weil ich bewahre die auf und mache da nie was mit. Ja, jetzt könnte ich welche gebrauchen. Das ist das ganz typische Phänomen dabei. Also rein zu Deko-Zwecken, ne? Irgendwo dran heiß klebern und schwarz anmalen. Aber wenn du welche findest, dann sag mal Bescheid.
Ja, ich fick mal die Werkstatt aus, da sind garantiert einige auf dem Boden gelandet. Interessanterweise war 1 Kilo Schrauben in diesem Gerät verbaut. Fast sortenrein M3, M4 und Blechschrauben 3 mm.
Das ist noch relativ wenig für so ein altes Gerät. Aber nicht, dass du wieder so einen Druckerfetisch entwickelst, ne? Also einen Kopiererfetisch diesmal.
Nein, dafür sind die Geräte viel zu groß und zu schwer. Und außerdem dauert das mehrere Stunden, dieses Gerät zu zerlegen, dann die Plastikteile klein zu sägen und in die gelbe Tonne zu stopfen.
Aber du müsstest jetzt wahrscheinlich mehrere Kilo Alttoner noch da rausgeholt haben. Ne? Wir sollten mal ein paar Silvesterraketen füllen damit.
Wie groß ist das? 0,7 Liter quasi Plastikgefäß voll mit Toner war da drin. Das habe ich aufbewahrt.
Komm, wir sauen die Nachbarschaft ein. Das wird lustig.
Das meiste Brauchbare war übrigens in der automatischen Dokumentenzufuhr im Deckel drin. Da waren 2 schöne, dicke Schrittmotoren drin. Der Rest war, hauptsächlich irgendwelche Achsen und Antriebsriemen, aber oh gut, mal ein bisschen die Bestände aufgestockt. Und ich habe für Werkstatt Nummer 2 jetzt wirklich 1 Kilo M3 und M4 Schrauben.
Ja gut, die sind ja nie weg. Auch die Blechschrauben kann man überall mal wieder reinwürgen. Ne?
Das stimmt. Und was gibt's bei dir so Neues?
Ja, ich habe ja, ich muss mal bei der größten Aktion anfangen. Revision Lagerkomplex 3 und 3B. Das ist ja so ein Vorraum, der hat so rund 50 Quadratmeter, 2 große Holztöre und war wirklich gestrichen voll mit Krempel. Ist nicht alles meins, aber ich hatte Anweisung, ihn mal auszuräumen. Und dann habe ich ich habe 8 Stunden Zeug geschleppt. Rund 30 Kubikmeter Möbel, Krempel, Zeugs, Gedöns, machst dir keine Vorstellung. Und dann habe ich in den Raum mal eben 36 Meter neues Regal reingeschlossert und neues Licht. Und jetzt so langsam, der Haufen lichtet sich wieder. Jetzt muss das alles wieder einsortiert werden. Also es ist schon wirklich beeindruckend, was hier rumsteht.
Es sah zwischenzeitlich so aus, als wenn bei dir ein Wasserschaden gewesen wäre und die Sperrmüllabfuhr hätte umgekehrt funktioniert und bei dir abgeladen.
Das ist ja so ein Albtraum von mir, ne, dass sie eben mal so hier ankommen und ihren Wagen aufmachen. Ich komme nach Hause und da liegt so ein Haufen und ich kann ihn noch nicht mal wegschmeißen. Ich muss ihn wegsortieren, man kann das ja alles noch gebrauchen. Das ist ein ganz großer Albtraum von mir.
Komplett nachvollziehbar. Deine Nachbarn hassen dich jetzt, oder?
Ja, ich glaube, wir senken den Wert der Häuser, weil das hier nach einer Messi-Gegend jetzt aussieht. Also.
Kann man deine Dienstleistung buchen, bevor man sich eine Immobilie kauft?
Du meinst, wir vermüllen die Nachbarschaft und bieten dann weniger als alle anderen? Ja, das könnte gehen.
Unser Tipp an alle Immobilienkäufer. Buchen Sie uns jetzt.
Wir kommen mit 2 30-Tonnern und die Sache ist gegessen. Entsorgung zu Ihren Lasten. Das holen wir alles aus den eBay-Kleinanzeigen. Das geht. Also dafür verdienen wir dumm und dustlig mit.
Die Hälfte davon besteht aus kaputten Wohnwägen und Eichorustikalschrankwänden.
Ja, und Kühlschränke. Kühlschränke sind ganz wichtig, die sind so scheiße zu entsorgen.
Das stimmt.
Und vielleicht noch das ein oder andere Autowrack. Ja, jedenfalls im Zuge dieser ganzen Umbaumaßnahmen, mein Kompressor läuft wieder. Mein wunderbarer alter Boge, Baujahr 73, läuft wieder. Ich hatte ja so ein bisschen Panik, das Ding anzuschalten. 5 Liter Kessel. Ich habe alles vorher kontrolliert. Ich habe auch abgeklopft und reingeglotzt, auf Rost kontrolliert, aber trotzdem hatte ich so einen Bammel vor dem Ding, dass ich, je mehr Druck auf den Kessel kam, desto weiter bin ich dann weggegangen und irgendwann bin ich bei den Nachbarn, hinter einem Auto erstmal in Deckung gegangen, habe auf den Druckschalter gewartet. Ich hatte echt Bammel. Aber er funktioniert wieder wie Sau. Ich habe jetzt also endlich wieder Druckluft zur Verfügung.
Oh, ohne Druckluft ist eine Werkstatt echt nicht vollständig.
Ja, und der Kühlschrankkompressor macht halt nicht genug Durchsatz. Ne? Versuch da mal die Schrauben vom Auto runterzukriegen. Also völlig zwecklos.
Kannst vergessen, dann müsstest du ja einen riesengroßen Tank haben für solche Aktionen.
200 Feuerlöscher oder so, das müsste eigentlich gehen. Ne?
Ich habe mir doch letztens erst so, was war das? War das 15 Feuerlöscher, die ich mir im Kofferraum geladen hatte? Es waren viele.
Ja, bis ich die alle aufeinander geschweißt kriege. Also ich nehme lieber den richtigen Kompressor.
Vor allem, was machst du mit dem Pulver dann?
Zu den Nachbarn kippen. Siehe dir vorheriges Thema. Ja, und dann saß ich hier bei wunderschönem Wetter Sonntag gestern, also gestern hier auf der Terrasse und das Unkraut wucherte um meine Füße und dann dachte ich, da müsste man ja vielleicht auch mal was tun. Und ich habe letzte Woche, da war ich auf einer Baustelle 2 Tage dienstlich und habe aus einem Altmetallcontainer, der da rumstand, ich musste natürlich drin rumwühlen, ist ja klar, habe ich eine Zopfbürste gefunden. Und so einen Scootermotor hatte ich auch noch hier liegen, 24 Volt, dann habe ich das alles miteinander zusammengetüdelt und dachte mir, da machst du jetzt mal so eine Unkrautbürste draus. Erster Testlauf, Akku dran, an der Dachlatte geschraubt und dann bin ich damit auf der Terrasse langs gelatscht und freute mich über die wunderbare Funktion und habe dabei völlig übersehen, dass das ja alles durch die Gegend schleudert. Nach 5 Minuten Arbeit war zwar viel Unkraut weg, aber ich war komplett schwarz und musste duschen gehen. Also das Konzept ist noch nicht so ganz ausgereift. Also da muss irgendwie noch so eine Haube dran oder ansonsten funktioniert das total geil, da muss nur noch ein vernünftiger Handgriff dran. Also man muss ja mit einer Hand den Akku festhalten, mit der anderen Hand die Dachlatte, das ist noch sehr unausgereift. Aber als Proof of Concept ist das schon mal klasse.
Mach den Akku doch mit Lochband fest.
Ja, das sowieso, das ist klar. Und keinen Schalter dran, sondern Drähte zusammentüdeln, das funktioniert.
Wieso? Ist ja keine Netzspannung von daher.
Nein, es ist auch nur 12, also es ist komplett 0-Euro-Projekt, ne? Ich finde das toll, das mache ich doch immer gerne wieder.
Ich habe übrigens meinen 3D-Drucker endlich wieder in Betrieb genommen bekommen. Nachdem er hier monatelang rumstand mit nicht funktionierendem Hotend, weil er immer verstopft ist, habe ich jetzt ein komplett neues rangemacht. Das habe ich in einer der vorigen Folgen schon mal erzählt, dass ich mir da einen neuen Halter design und ausgelasert habe. Jetzt ist das Ding endlich in Betrieb. Und nachdem ich so ein paar Startschwierigkeiten hatte aufgrund der etwas anderen Konstruktion der Thermalbarriere in dem Hotend, also das untere Teil, da wo das Plastik heiß gemacht wird, das muss ja thermisch mehr oder weniger isoliert sein vom oberen Teil, wo die Zuführung erfolgt, weil man sonst halt in der Zuführung schon weiches Filament hat und da kriegt man ja keinen Druck mehr drauf aufgebaut von hinten, um das zu schmelzen. Das ist nun komplett aus Metall und da muss ich mir schon mit Wärmeleitpaste am Kühlkörper dafür nachhelfen. Jetzt druckt das Ganze sogar vernünftig. Ich bin begeistert. Das Projekt Mostly Printed CNC kann jetzt endlich wieder fortgesetzt werden. Ich habe die letzten fehlenden Teile gedruckt. Jetzt kann ich den ganzen Rest wieder zusammenbauen.
Wenn ich die ursprüngliche Kausalkette noch zusammenkriege, wie war das noch? Du kannst im Moment die Drehbank nicht fertig machen. Die Drehbank hättest du aber eigentlich gebraucht, um den Drucker fertig zu machen. Den Drucker hättest du gebraucht, um die Fräse fertig zu machen. Irgendwie sowas, ne?
Nee, die Drehbank hat damit gar nichts zu tun. Die steht einfach nur im Weg rum und ist groß und ist schwer.
Ach so.
Da muss ein Motorhalter dran. Das hat eher mit Corona zu tun gehabt,
dass
ich keinen Stahl bekomme.
Ich hatte so das Gefühl, du hast irgendwie so die Was-passiert-dann-Maschine. Und ganz am Anfang ging was schief und dann gerät alles in Stocken.
Das ist ja keine Was-passiert-dann, sondern eine Was-passiert-dann-nicht-mehr-Maschine.
Ja, so in etwa, genau. Also die Nicht-passiert-Maschine.
Nein, die Kausalkette war, ich habe mir einen neuen 3D-Drucker gekauft, den anderen 3D-Drucker in Werkstatt 2 geschafft. Der 3D-Drucker hier, der hat aber relativ fix aufgehört, vernünftig zu funktionieren. Ich konnte keine großen Teile mehr drucken. Ich brauchte aber noch genau ein großes Teil und so ungefähr 10, 12 kleine Teile für die Mostly Printed CNC-Fräse.
Ah, alles klar, ich verstehe. So konstruiert man sich manchmal einen Deadlock, ne?
Gerade dran vorbeigekommen.
Hast du eigentlich die kleine Tischfräse mal in Betrieb gesetzt?
Nur kurz zum Testen. Die werde ich erst in Werkstatt Nummer 2 richtig in Vollbetrieb nehmen.
Okay, also Spielmaterial erstmal zum Mitnehmen.
Genau.
Und irgendwie hatte ich so den Eindruck, sag mal, du hast auch so einen veritablen Kaffeevollautomaten-Fetisch entwickelt, oder? Also du schreibst mir verdächtig häufig irgendwelche Mails, dass du wieder irgendwelche Automaten repariert hast. Das musst du mal erläutern.
Ja gut, sie schlagen hier auf oder ich besorge mir irgendwie günstig Kaffeevollautomaten und repariere sie dann. Der eine stand ja schon seit 3 Jahren, glaube ich, in meiner Werkstatt. Den habe ich mal von dir geerbt. Der ist jetzt auch wieder funktionsfähig. Mhm. Meine Güte, habe ich heute Sodbrennen. Ich habe den ganzen Tag über getestet.
Du meinst, da sollte noch ein Talzitspender dran oder sowas?
Ja, wenn ich wieder das ganze Bohnenfach oben in Kaffee umwandle und leer trinke, ja.
Also Profis kippen den ja weg, aber das bringt man natürlich nicht übers Herz. Das muss man zwangsläufig alles aussaufen.
Naja, man muss ja die Qualität vom Kaffee auch erst nochmal verifizieren. Man kann so einen Automaten ja auch so reparieren, dass der Kaffee scheiße schmeckt und... da ich den verschenken möchte, habe ich ihn so repariert, dass der Kaffee auch wieder gut schmeckt.
Ja, stimmt. Das ist vielleicht die bessere Wahl, wenn man zwischendurch wenigstens mal einen Schluck nimmt. Ne? Erinnert mich an dieses Barista-Seminar, wo ich dann hinterher eine schlaflose Nacht hatte. Also war an Schlaf nicht mehr zu denken, es ging nicht. vom Sodbrennen her mal abgesehen, aber der Kaffee da, das war ein Knüller. Dann ist dir doch sicherlich mal aufgefallen, dass eigentlich alle Automaten von innen gleich aussehen, oder?
Es gibt nur ganz, ganz wenige Grundkonstruktionen eigentlich. Und die meisten, die ich bisher repariert habe, waren entweder... erst von Saeco, auch wenn da draußen Siemens draufsteht oder was, oder Melitta. Die anderen waren meistens DeLonghi. Und jetzt habe ich mal einen Jura innen drin, vom Innenaufbau her gehabt. Draußen stand AEG drauf bei fast allen Geräten. Aber die sind an sich eigentlich alle relativ einfach zu reparieren und man kommt eigentlich ganz gut an Teile ran. Eher bei den exotischen Automaten, wo man keine Teile bekommt.
Also was mir immer aufgefallen ist, das war diese spittelige Verdrahtung. Das ist irgendwie so ein Rattennest-Klingeldrähte, die dann immer so lose reingeschmissen werden. Vor fast 20 Jahren schon, als ich meinen ersten bekam, lose in einer Obstkiste voller Teile, hier ist kaputt, du kannst so alles gebrauchen. Da war der Boiler durchgebrannt und dann habe ich es tatsächlich geschafft, einen ganzen Nachmittag habe ich gebraucht, die Teile so wieder zusammenzusetzen, dass es funktionierte. Diese Drähte endeten alle in identischen Steckverbindern, das heißt 100% Verwechslungspotenzial auf der Platine, sodass das Ding irgendwie...
Das klingt nach Saeco.
Ja, genau. Vienna Super Automatica irgendwas. Ich habe sie dann noch jahrelang benutzt, aber es dauerte ewig, bis ich das Kackding wieder zusammen hatte und ich habe den Vorbesitzer verflucht. Weil das Mahlwerk lief dann irgendwann rückwärts und statt malen ging dann der Boiler an und lauter solche Sachen. Also, dass das Ding hinten nicht wieder Bohnen ausgespuckt hat, war auch wirklich alles, wenn man vorne Kaffee reingekippt hat. Das war ganz erstaunlich. Das ging nur durch Try and Error, dass man irgendwie versucht hat, die Steckverbinder dann irgendwann so drauf zu kriegen, dass das funktionierte. Zum Kotzen. Aber dann ein Pflegeset für die Brühgruppe, ordentlich Fett dran und das Ding lief noch jahrelang und ich habe es noch mit Gewinn wieder verkauft. Das war ganz erstaunlich.
Die italienischen Automaten, die haben tatsächlich eine sehr typische Verdrahtung. Also, italienische Verdrahtung. Sieht alles aus wie Kraut und Rüben und Kabel so kurz wie möglich verlegt. Jetzt bei der Jura war das so, dass zum Teil Kabel, die waren so lang, ich wusste gar nicht mehr, wo die im Original lang verlaufen sind. Da hat alles seinen Platz, alles relativ ordentlich innen drin verlegt. Und die Schweizer können das wohl.
Ah, du hattest da aber auch eine Maschine, da konnte man die Brühgruppe nicht rausnehmen. Ne?
Das war aber nicht weiter schlimm. Also in der Maschine selber war wenig Dreck. Interessanterweise waren in der Maschine mehrere Kaffeebohnen, ganze Kaffeebohnen.
Ja.
Aber alles in der Brühgruppe, was irgendwie groß dreckig werden kann, ist entweder von vorne zugänglich, doch zum Saubermachen, oder es wird halt sowieso vom Wasser umspült und dadurch... sifft es sich nicht ein.
Ein identisches Modell habe ich auch mal geschenkt bekommen. Da hatte der Vorbesitzer 2 Spülmaschinentabs durchgejagt in seiner Verzweiflung.
Oh geil.
Ja, es war hinterher tatsächlich frei für genau 2-mal Kaffee ziehen und dann war es wieder verstopft. Gleiches Phänomen hatte ich auch. Dann habe ich mir die von innen angeguckt und dachte mir, nee, nein, nein, komm. Das ist der einzige, den ich nie wirklich repariert habe, sondern ich habe ihn einfach mit Genuss weggeschmissen. Also ich war kurz davor, mit dem Auto drüber zu fahren, weil es hat mich wirklich aufgeregt, das Ding.
Nö, also der hier war eigentlich ganz okay von innen. Es waren nur sämtliche Dichtungen hart geworden durch mangelnde Pflege relativ viel Kalk drinne. Und naja, das Übliche, das große Wartungsset, alle Dichtungen erneuert, alles schön schmieren. Und ich habe noch ein paar Ventile, so Rückschlagventile und Überdruckventile einmal erneuert. Und das war's. Gut, die Silikonschläuche musste ich neu machen, weil wohl mal durch das defekte Rückschlagventil Kaffee rückwärts geflossen ist.
Mm.
Die Wasserzuführungsschläuche, die hatten von innen eine Kaffeeschicht.
Mm. Das sorgt ja auch für so einen gewissen Grundranz im Geschmack, ne?
Ich habe keinen Kaffee daraus probiert vor der Reparatur.
Ich habe neulich einen aus dem Sperrmüll gezogen. Da wuchs sogar der Schimmel schon aus dem Mahlwerk. Also die Bohnen, die waren da wahrscheinlich schon ein paar Jahre drin.
Also das ist normalerweise der Ort in der Maschine, der zuletzt sich einsaut und schimmelt das Bohnenfach.
Ja, ich denke mal, das war so ein typischer Sperrmüllhaufen. Oma ist vor 4 Jahren gestorben. Wir konnten uns bis dahin nicht einigen, was wir mit dem Haus machen. Und jetzt räumen wir es leer. So sah das Ding aus. Und als ob es schon ein paar Jahre in der feuchten Garage verbracht hat. Und einfach aus der Küche raus und da reingestellt. Und das war's dann.
Mm.
Ja, also... ich hatte arge Mühe, das Ding aus. Ich habe die Marke vergessen, ich weiß es nicht mehr. Es war irgendwas Teures. An dem Ding war nicht eine einzige Schraube. Es war alles geklipst und ich musste mich durch mehrere YouTube-Videos kämpfen, damit ich wusste, an welcher Stelle ich herzhaft reißen musste, damit ich die Plastikteile in der Hand hatte. Das Schlimmste war das Bohnenfach. Das musste man mit einer Schraubzwinge konisch quetschen und dann sprang es irgendwann aus seiner Halterung. Also wer sowas konstruiert.
Das klingt ja schon doch eher wie so die Billigserie eines sonst eher teuren Herstellers.
Ist absolut möglich, aber also von innen war es ganz brauchbar aufgebaut. Das Crema-Ventil an der Brühgruppe war kaputt. Das gab es aber nicht als Ersatzteil. Ich habe noch ein bisschen experimentiert mit Federn und Lagerkugeln und so weiter, aber ich habe da keinen vernünftigen Kaffee mehr rausbekommen. Ich habe es dann bei eBay reingesetzt, habe auch reingeschrieben, dass das Crema-Ventil kaputt ist, habe natürlich nicht gesagt, dass man die Brühgruppe komplett neu kaufen muss. Und das hat sogar noch ein bisschen Geld gebracht. Ich war total erstaunt. Hauptsächlich fürs Putzen, glaube ich, das Ding so versifft war.
Wer weiß, vielleicht hat jetzt irgendjemand mit einer zweiten Maschine, wo das Crema-Ventil auch in Ordnung war, alles andere kaputt, jetzt einen heilen Automaten.
Absolut möglich, meinetwegen. Also ich wollte das Ding nicht mehr sehen. Ich habe den ganzen Tag an diesem Kackding rumgeschraubt. Den ganzen Tag. Es packt dann ja manchmal so der Ehrgeiz, ne? Man will dieses Kackding bezwingen. Ich lasse mir doch von so einem Ding nicht.
Ja, natürlich.
Ja, ich lasse mir doch davon nicht den Auspuff zugipsen, also dass du funktionierst. Punkt. Hier wird nicht diskutiert. Ja, da wird man dann doch manchmal eines Besseren belehrt. Ja, es war einfach nicht möglich.
Letztens kam ich ins Büro morgens als Erster und unter der Kaffeemaschine bildete sich eine Wasserpfütze. Das Ding war sowas von verstopft, also das Ausgangssieb an der Brühgruppe, das ist auch eine Saeco. Das saß derartig voll mit Kaffeepulver, dass die Pumpe es nicht mehr geschafft hat, das Wasser da durchzudrücken. Das Überdruckventil hat aber auch nicht funktioniert, also ist das Wasser hinten aus dem irgendwo an dem Ventil in der Pumpe wieder rausgelaufen und aus der Maschine unten raus. Geil. Die hat zum Entkalken satte 2 Stunden gebraucht.
Also wir haben ja so ein neumodisches Ding in der Firma, ne? Steht WMF drauf, das Ding ist quietschgelb. Und das braucht ja erstmal 1 Stunde zum Booten. Also bis du da einen Kaffee rauskriegst, das dauert. Den schaltest du an. Und dann erscheint ein Bildschirm, also es hat auch einen Touch, ne, und Grafik und hin und her und hecki-zecki und dann erscheint erstmal...
Ein USB-Anschluss hat das Ding auch.
Jaha. Ja, ich habe dem Servicetechniker neulich über die Schulter geguckt. Ich wollte an den PIN, der war 8-stellig, ich konnte ihm nicht so schnell auf die Finger gucken. Hat einen Rattenschwanz an Einstellmöglichkeiten, aber irgendwie reicht das immer noch nicht. Auf jeden Fall muss das Ding echt, es braucht fast 1 Stunde, bis es warm ist. Es spült und macht und rödelt und bootet und zeigt irgendwelche Fehlermeldungen, die verschwinden wieder. Wahnsinn. Das Geilste ist, wenn man die Brühgruppe da rausnehmen will. Das machen wir uns sonst immer die Azubis. Ich wollte es neulich mal probieren. Also du fühlst dich wie bei so einer Kuh, ne? Wo du dann so einen unterarmlangen Handschuh, also oberarmlangen Handschuh anziehst und dann so rektal da reingreifst. Du musst den Tresserbehälter rausnehmen, der ist so tief wie das Gerät. Und dann musst du deinen Unterarm komplett da rein versenken, hinten leicht um die Kurve. Ne? Und dann
hoffen, dass die Maschine nicht zukneift.
Na, Stecker ziehen empfiehlt sich wirklich. Und dann musst du da hinten im Dunkeln, also blind, so einen Entriegelungshebel drücken und dann richtig rum unter einer gewissen Drehbewegung diese riesen Brühgruppe nach vorne rausziehen. Wer das konstruiert hat... Hinten eine Klappe dran, Leute. Hinten eine Klappe. Aber nein.
Das hat jemand konstruiert, der sich sonst in Motorräumen von Autos ausgetobt hat.
Absolut, ja.
Derjenige, der den Smart-Motor mit 6 Zündkerzen für 3 Zylinder konstruiert hat.
Ja.
Von dem nur 3 zugänglich sind. Ich glaube, es war ein Smart Roadster.
Ich hätte ihm am liebsten diese Maschine auch in irgendeine Körperöffnung geschoben. Wenn man ein bisschen übt, geht das tatsächlich. Wir hatten diesen Servicetechniker neulich da, weil auch überall undicht. Der brachte echt eine Mappe mit, so einen DIN-A4-Ordner mit, ne? So tiefgezogen drauf, so Einleger mit Teilen. 3 große, A4 große Plastik-Pappeinleger und der hat den ganzen Tag nur Teile getauscht. Und hinterher war das Ding immer noch undicht. Wir haben es dann einfach so gelassen. Es sifft halt auf der Arbeitsplatte rum. Ne? Und,
und das bei einem Gerät, was doch deutlich im 4-stelligen Bereich liegt.
Ja, natürlich. Ich weiß nicht, wie viel 10.000 Tasten das ist. Es ist so für einen semi-professionellen Bereich. Ich meine 20 Mann, die den ganzen Tag Kaffee saufen wie die Weltmeister, da kommt einiges zusammen.
Ist deswegen auch nur semi-gut, ne?
Ist genau deswegen nur semi-gut. Und wenn das Ding dann plötzlich meint, auf Zwangsreinigung schalten zu müssen, dann fallen einige Leute stöhnend unter den Schreibtisch und in Ohnmacht, weil das Lebenserhaltungssystem zusammenbricht. Also das kannst du nicht bringen. Das Ding muss doch vorwarnen. Das geht doch nicht.
Schön ist ja auch in so einem Büro, ich arbeite seit über 10 Jahren in Büros mit Kaffeevollautomaten, wenn die Kollegen immun gegen schlechten Kaffeegeschmack sind und der Kaffee seit Tagen wie Knüppel auf den Kopf schmeckt und keinem auf die Idee kommt, hey, der müsste mal gereinigt werden, wenn der Kaffee viel zu lange durchfließt, viel zu lange Kontakt zwischen Wasser und Kaffeepulver besteht, wird der Kaffee ganz, ganz bitter in diesen Automaten. In aller Regel ist das ja durch eine Reinigungstablette mit Brühgruppenreiniger wieder behoben und einmal Brühgruppe raus und einmal unter Wasser anhalten, spülen.
Ja, also das sind dann auch die Leute, die da muss man alle 4 Wochen dann mal die Tasse entweder ausdrehen oder ins Sandstrahlgerät packen. Dazu zähle ich mich ja auch, ne? Das ist das ja nicht.
Ja gut, die Kaffeetasse macht aber nicht so einen üblen Geschmack. Die riecht nur irgendwann nach Maggi, wenn sie da stehen bleibt.
Ja, ich glaube, das liegt an der Milch. Also wenn man mit schwarzem Kaffee funktioniert das nicht. Meistens so am Freitags fängt sie dann leicht an, nach Maggi zu müffeln. Dann wird es mal Zeit, kurz auszuspülen. Nicht waschen, nur ausspülen.
Wenn man nur Wasser reinfüllt, dann riecht das so ein bisschen fischig.
Ja, man hat dann auch oben, manchmal oben so ein Auge drauf, was einen dann so anblinzelt. Ne? Das ist,
Git.
Muss man immer aufpassen. Ja, meine hat einen Deckel, ich sehe das nicht. Da drin ist auch dunkel, da wachsen auch keine Algen drin. So.
Aber die mangelnde Pflege ist tatsächlich der Grund, warum relativ viele Maschinen bei mir und bei dir aufschlagen. In aller Regel sind die wirklich nicht schlimm kaputt und relativ einfach zu reparieren.
Ja, also ich hatte auch schon, da war ein Durchflusssensor kaputt. Da habe ich einfach einen Hallsensor aus dem Lüfter reingefrickelt. Das Ding war eigentlich in der Werkstatt, in der Profi-Werkstatt. Und die haben gesagt, nö, da muss eine komplett neue Steuerplatine rein. Das Arschloch von Servicetechniker hat aber den Stecker vom Flowmeter schon abgezogen. Ne? Ich wusste schon, warum. Hatten mir natürlich, also die Diagnose war sehr einfach, ne? Aha, da muss also der Fehler liegen, so ein Arsch. Und ich habe dann einen aus dem Lüfter mit Endsieg 300 da reingeheißklebert und danach lief das Ding wieder. Aber es sind selten wirklich Sachen kaputt. Also so richtig Schrott eigentlich nie. Man kriegt die immer wieder hingefrickelt.
Manchmal kommt man mit einer neuen Dichtung nicht aus, ja. Wenn gerade so in den Alu-Boilern die Dichtung hin ist und da Kalk, ordentlich Kalk auch schon drin ist. Das sind ja Alu-Teile, die mit Edelstahlschrauben verschraubt sind. Ich habe da mit einem Schlagschrauber beigesessen, habe M10 Edelstahlschrauben abgerissen. Mhm. Das Ding ist trotzdem nicht auseinandergegangen. Ich musste ihn auseinandersägen. Mhm. Aber ich habe natürlich einen neuen Boiler gekauft, beziehungsweise gebrauchten Boiler gekauft, einen aufgearbeiteten und wieder eingebaut. Dann ging das auch wieder.
Ja, ich habe die Dinger auch schon mal aufgesägt, um zu gucken, wie sie von innen aussehen. Da war so eine blättrige Kalkstruktur drin. Also war fast wie Buchseiten. Konntest du so umblättern? Ganz erstaunlich, dass das in solchen Strukturen wächst. Also es hätte einfach nur noch bedruckt sein müssen. Dann hätte ich so ein Pixie-Buch vor mir gehabt oder so.
Und der Wasserpfad sieht aus wie so ein Scrolllader von einem VW.
Ja, genau, richtig.
Wo wir schon die ganze Zeit bei Kaffeeautomaten sind, liest du da manchmal auch Bedienungsanleitungen, um zumindest zur Reparatur zu wissen, wie das Gehäuse aufgeht, wie man die Brühgruppe auseinandernimmt? Oder wie man bei so einem beschissenen Ding denn endlich mal den Entkalkungsmechanismus in Gang setzt?
Also nur, wenn es wirre Tastenkombinationen sind. Wenn es ein einfaches Gerät ist, dann lasse ich das. Also ich sag mal, halbwegs modern konstruierte Geräte kriegt man in der Regel so bedient.
Aber, vor allem mit Display dran.
Ja, genau. Aber wenn es dann ans Eingemachte geht und ich in irgendwelche versteckten Menüs will, irgendwelche Service-Einstellungen oder man kommt einfach nicht weiter, weil du hast entweder die Wahl, ich reiße jetzt die Plastikklappe ab oder ich gucke nach, wie sie abgeht. Meistens reiße ich dann die Plastikkappe doch ab, weil ich zu faul bin zum Suchen. Dann, selbst ich bin Ingenieur, ich brauche keine Bedienungsanleitung. Haha. Haha. Also wer jemals versucht hat, in den 90er Jahren einen Videorekorder zu programmieren, ne, ich sag nur Showview und Co. und dann mit dem Timer hinten dann noch 3 Minuten dran, ja, der weiß, dass Bedienungsanleitungen existenziell notwendiger Bestandteil jedes Gerätes sind, weil sonst läuft man nämlich mit Maschinengewehr durch die Innenstadt und hält auf alles drauf, was sich bewegt. Insofern, ja, ich lese Bedienungsanleitungen, aber nur, wenn ich muss. So.
In aller Regel ist es ja auch ein Zeichen für schlechtes Bedienoberflächendesign, wenn man für einfachste Aufgaben schon die Bedienungsanleitung braucht.
Manchmal, wenn ich mir irgendwas Teures kaufen will, dann besorge ich mir vorher die Bedienungsanleitung, um mal zu sehen, wie ist das Handling eigentlich? Funktioniert das? Hatten die gute Ideen oder bedient sich das total scheiße? Also dafür ist das schon mal durchaus ganz praktisch. Und da noch ein Tipp nebenbei, ich weiß nicht mehr, ob es in der Schweiz oder in Österreich ist, in einem dieser beiden Länder muss die Bedienungsanleitung online verfügbar sein. Also wenn man in Deutschland keine findet, dann lohnt es sich, in den Ländern mal bei den jeweiligen Hersteller-Niederlassungen zu stöbern. Meistens irgendwo auf deren Servern findet man ein PDF, wo dann die aktuellen Bedienungsanleitungen mit drin sind.
Oh, das ist ein guter Tipp. In aller Regel lese ich die Anleitung auch wirklich nur bei teuren Geräten, wie zum Beispiel Spiegelreflexkamera, wenn man sich da eine neue kauft. Zumindest ich benutze sie dann doch ein bisschen erweitert. Ich lasse die nicht auf Modus grün und mache da irgendwie ein paar Bilder. Ich will dann auch wissen, wie ich individuelle Tastenbelegungen hinbekomme und was ich nicht alles für tolle Features benutzen will. Und bei der Reparatur von Notebooks, weil das tatsächlich sowas ist, wo ich irgendwann an einen Punkt ankomme, wo ich jetzt denke, okay, jetzt brauchst du eine Brechstange, um das Teil da rauszubekommen und oder eine Säge, um das Gehäuse hier aufzusägen. Da findet man dann doch die versteckten Clips. Und stellt fest, welche Schrauben man alles gar nicht rausdrehen musste, um da an diese Stelle ranzukommen.
Ich habe festgestellt, Notebooks zerlege ich instinktiv genau falsch herum. Immer.
Natürlich.
Ich will an die Festplatte und stattdessen habe ich dann sämtliche anderen Teile in der Hand, aber die Festplatte ist immer noch fest eingebaut und nicht zugänglich. Notebooks sind so ziemlich das Einzige, wo ich vorher mir ein Service-Manual durchlese und mir alle Arbeitsschritte angucke. Da habe ich Lenovo auch sehr schätzen gelernt. Da steht für jedes verfickte Teil genau die Reihenfolge, in der ich das zu zerlegen habe. Und meistens habe ich auch nur ganz, ganz wenig Schrauben und Kleinteile über.
Manchmal versuche ich diese Anleitung auszutricksen, weil ich dann an irgendwas ran muss, was ganz hinten in der Anleitung steht und was da ganz hinten drin steht. Erfordert in aller Regel, dass man alles andere vorher ausbaut und das nur, um an ein blödes Display-Scharnier ranzukommen.
Ja.
Das kriegt man dann auch raus, wenn man irgendwie ein bisschen an Plastikteilen rumbiegt und naja.
Das ist klar, ganz, ist logisch. Also auch gerade bei einer hochwertigen Kamera oder so, du hast ja sonst keine Chance. Du weißt ja gar nicht, wenn du das nicht gelesen hast, was das Ding alles kann, weil bis du dich durch endliche Menüs durchgeklickt hast und ausprobiert hast, bist du alt und grau. Die stecken ja derartig viel Software mittlerweile in so eine pissige Kamera rein, dass du musst das lesen, sonst bist du verloren.
Ja, das fängt schon damit an, ich kann in meine Kameras 2 Batterien reinbekommen. Da kannst du einstellen, in welcher Reihenfolge die Kamera diese Batterien nutzt. Da willst du natürlich einstellen, dass die im Gehäuse zuletzt benutzt wird, damit du halt die Batterie im Griff mal eben schneller auswechseln. Da kommst du leichter ran, mal eben schneller auswechseln kannst. Ohne Anleitung musst du da ganz schön lange in den Menüs rumstochern, bis du das findest.
Das ist eine interessante Einstellung, das habe ich auch noch nicht gehört.
Ist total praktisch. Haben beide Kameras, die ich bisher hatte, von Pentax so implementiert.
Okay. Ja, habe ich noch nicht gehört, aber es klingt absolut sinnvoll, das Ganze, ja.
Und auch sehr beliebt die Funktion Display ausschalten. Eingeschaltet bekommt man diese Funktion relativ leicht, nur ausgeschaltet, ohne die Anleitung gelesen zu haben. Ich spielte das erstmal mit dieser Kamera rum, ich drückte irgendwas, da stand auch Display ausmachen, ja. Ich habe das Display ausgeschaltet, aber ich kriege das nicht wieder eingeschaltet.
Ich wollte es gerade sagen, das ist doch der typische Deadlock, wie früher die Telefone auf Türkisch umstellen, dann kam man nicht wieder zurück.
Da habe ich schon etliche Anleitungen gehabt, da stand wirklich drin zum Sprache einstellen, welche Pfeiltasten man in welcher Reihenfolge drücken muss, um das Menü reinzukommen.
Ja, gerade alte Handys, die hatten ja auch so Notfallkombinationen, ne? Raute 23-7 oder so schaltete dann wieder auf die jeweilige Landessprache Auslieferungszustand zurück.
Bei Autoradios ist das auch nett.
Oh ja.
Dass man rausbekommt, okay, da ist das Display kaputt und das Ding spricht gar nicht irgendwie, was weiß ich, Ungarisch mit mir.
Ja, genau. Ist das jetzt eine Landessprache oder Pixelfehler?
Nee, direkt auf dem Kontakt von Bedienteil.
Aber das kann auch sein, ja.
Aber das war auch nur rauszubekommen, indem man die Bedienungsanleitung benutzt hat und einfach mal diese Tastenkombination zum Sprachmenü gedrückt hat und da kam nichts Sinnvolles mehr raus.
Okay. Chinesisch oder Fliegendreck? Ja, genau. Also ich bin jedenfalls dazu übergegangen, solche Bedienungsanleitungen auch runterzuladen und bei mir auf dem NAS zu speichern. Also da gibt es ein Verzeichnis mit Bedienungsanleitungen, auch für sämtliche Haushaltsgeräte und so weiter, weil selbst die beschissene Spülmaschine hat irgendwelche Sondermenüs. Mein Hirn lässt es nicht mehr zu. Ich kann mir diese Tastenkombinationen nicht merken. Ich habe auch keinen Kaffeevollautomaten mehr, schon seit Jahren nicht mehr, sondern eine ganz einfache Siebträgermaschine mit einer Mühle integriert. Aber selbst die hat Reinigungsfunktionen und dafür muss man Tasten in bestimmter Kombination eine Weile lang festhalten. Es sind 3 Tasten, macht 9 Möglichkeiten. Da braucht man ganz schön lange, dann blätter ich lieber in der Bedienungsanleitung und da bin ich schneller am Ziel. Das ist also an der Stelle reiner Pragmatismus, der mich treibt.
Ich lobe ja Geräte, die ein halbwegs vernünftiges Display mit Volltext haben und eindeutig beschrifteten Tasten, wo man sich dann mal so durchhangeln und durchprobieren kann. Da braucht man die Anleitung dann doch meistens nicht.
Ja, also beruflich versuchen wir ja schon, solche Sachen dann auch so zu machen, aber ich glaube, das beherzigen nicht alle. Und dann kommt dann noch irgendein Controller und diskutiert eine Taste weg und Beschriftung und dann bist du als Entwickler dann doch wieder gezwungen, irgendwelche Sonderfunktionen hinter irgendwelche Tasten zu legen. Habe ich auch schon dutzendfach bei Geräten machen müssen, da hast du einfach keine andere Chance. Und dann brauchst du auch wieder eine Bedienungsanleitung, ja.
So Bedienungsanleitungen sind ja quasi auch Projektdokumentation und naja, wenn man über Projektdokumentation im Bastelbereich spricht, dann kommt man eigentlich an dir nicht vorbei. Seit 21 Jahren gibt es jetzt ja nun schon Fingers Welt. Wann und wie oft dokumentierst du eigentlich Projekte? Deine Website ist bestimmt doch nicht alles, was du gemacht hast, oder?
Nee, es gibt Bereiche, die kann ich einfach nicht dokumentieren, weil sie entweder illegal sind oder auf irgendeine andere Art und Weise nicht für die breite Masse geeignet. Also es ist so, ich habe hier in der Werkstatt 2, je nach, manchmal sind welche weg, mindestens 2 Kameras liegen. Ich habe noch das Handy und ich habe auch noch eine bessere Kamera. Ich fotografiere jeden Scheiß, den ich mache. Diese Bilderflut, immer wenn ich Lust habe, dann schreibe ich einfach einen Text dazu und auf diese Art und Weise dokumentiere ich eigentlich so ziemlich alles. Und angefangen hat das Ganze, also die Jüngeren von euch werden es nicht mehr wissen, aber bevor es Digitalkameras gab, musste man tatsächlich so eine Filmrolle immer zu irgendeinem Discounter schlören, so eine Papiertüte schmeißen.
Oder für sauteuer Geld zum Fotoladen, der das innerhalb einer Stunde durch seinen Minilab geschickt hat.
Oh ja, das war für mich sowieso nie, das kam nie in Frage. Ich habe das immer zu Quelle und Co. geschlört und dann musste man 2 Wochen warten, dann kriegte man so eine Tüte mit Bildern wieder und dann diskutierte man noch mit der Kassiererin, dass wieder 3/4 nichts geworden sind und dass man die eigentlich gar nicht bezahlen will, obwohl man die selber vergeigt hat. Weil die Entwicklung ja eigentlich vollkommen in Ordnung war. Und dann kaufte man sich ein Fotoalbum und Fotoecken, das gab es dann auch gleich alles bei Quelle und klebte das dann da rein. Damit habe ich angefangen und habe dann so kleine Texte dazu geschrieben, was ich da gemacht habe. Das Ganze war eigentlich nur für mich selber. Also damit ich dann später mal, ich habe damals ja schon irre viel gebastelt und ein paar Jahre später hat man 3/4 davon ja ich zumindest vergessen. Und dann, das ist immer so schön da drin zu blättern und zu gucken. Das war eigentlich nur für mich. Und dann kam das Internet, kam dann plötzlich auf und dann dachte ich, geil, das willst du auch machen, benutzen. Ich hatte über die Hochschule sowieso schon relativ früh Zugang zu solchen Sachen. Und dann habe ich so die erste Webseite zusammengeschlossert, noch mit einem Umsonst-Account von einer lokalen Zeitung und so weiter. Und das schlug ziemlich gut ein. Und die einzige Möglichkeit, dass man mir Feedback hinterlassen konnte, das war so ein Gästebuch, das hatte man damals. Webseiten hatten Gästebücher, kann man sich auch kaum noch vorstellen.
Stand auch in jedem Ratgeber drin, installieren Sie ein Gästebuch auf Ihrer Homepage.
Ja, natürlich. Das war dann auch noch mit Werbung verseucht und HTML musste man in der Regel zu Fuß machen, außer man benutzte den integrierten Editor von Netscape, nur falls das noch einer kennt, ja.
Der Vorläufer von Firefox quasi.
Ja, genau. Da war so ein primitiver Webseiten-Editor drin. Damit habe ich angefangen, das ganze Zeugs dann zu veröffentlichen. Ich habe also mir einen Scanner gekauft und habe dann diese Fotoalben quasi auf den Scanner gelegt. Das mochten die gar nicht, weil man durfte die eigentlich auch nicht zu weit aufbiegen. Dann fielen die Fotos immer raus und so weiter. Ich habe noch einen halben Meter Regal mit den Fotoalben. Das habe ich dann alles gescannt und Texte dazu geschrieben und gemacht und getan. Und damit kam die Sache dann eigentlich ins Rollen. Man kriegte immer mehr E-Mails dazu und irgendwann habe ich dann mal gedacht, jetzt muss da ein Forum dazu. Das von Parsimoni, das kennen die viele von den Leuten, die bei mir aktiv sind, kennen das noch. Das war halt umsonst. Ne? Das konnte man einfach da einbinden und das funktionierte dann. Und dann ging die Sache richtig, richtig ab. Dann haben sich immer mehr Leute bei mir gemeldet. Ich hatte über Jahre hinweg ständig, irgendwie gefühlt ständig zumindest, Besuch. Die kamen dann auf den Kaffee vorbei, Ding-Dong, und wollten mich unbedingt kennenlernen. Manche blieben dann auch sogar 2 Tage oder kamen gleich zu zweit und haben bei mir auf dem Sofa gepennt. Es war schon wirklich erstaunlich. Das ging dann sogar so weit, das ist noch gar nicht so lange her, ein paar Jahre erst. Ich glaube, ich war in München auf einer Messe. Da sprach mich einer an, darf ich Sie was fragen? Ich sage, natürlich, sind Sie der Finger? Und so habe ich einen ziemlichen Bekanntheitsgrad mit diesem ganzen Zeug erreicht. Und ich dokumentiere nach wie vor alles, nur nicht mehr so häufig wie früher als Student. Und die Zeit danach hatte ich einfach mehr Gelegenheit auch dazu. Ich mache das jetzt vielleicht nur noch vierteljährlich, weil das Texteschreiben braucht natürlich auch relativ viel Zeit und ich muss auch in der Stimmung dazu sein, sonst kommt da nur Blödsinn dabei raus. Man kann bei mir sehr deutlich erkennen, ob der Text gelungen ist oder nicht, ob ich da wirklich Bock drauf hatte oder ob das jetzt eigentlich nur so eine Pflichtübung war.
Du kannst auch mit einem Ghostwriter, glaube ich, nicht gut arbeiten. Du hast so einen ganz spezifischen Sprachduktus, den kann man eigentlich nicht imitieren.
Nee, schwierig. Ich liebe es ja, meine persönlichen Katastrophen auch zu beschreiben, ne? Und das Ganze auch so ein bisschen zu überhöhen. Da habe ich mal eben dieses und jenes gemacht. Da steht dann, das sind da so 2 Sätze. Tatsächlich habe ich ein halbes Jahr gebraucht, bis der Scheiß lief, ne? Das schafft einem so den Nimbus, der kann alles. Ne? Ist natürlich Blödsinn. Ich bin ja auch so gesehen nur ein Standardfrickler, aber ich benutze das auch immer noch als persönliches Tagebuch. Also ich gucke mir immer noch gerne meine alten Sachen an und denke mir, boah, das hast du auch schon mal gemacht. Und das hat auch seinen Grund, dass ich bei vielen Sachen die Quellcodes mit da reinhaue. Ich benutze das als persönlichen Wissensspeicher, weil anders kriege ich meinen Kram kaum organisiert. Ich hab einen Stick in der Hosentasche. Seit es USB-Sticks gibt, habe ich einen Stick in der Tasche und immer wenn die nächste Generation rauskommt, dann kaufe ich mir einen. Mittlerweile sind es 64 GB und das sind nur Projektdokumentationen und so ein Zeug. Es wird immer größer und ich finde da eigentlich einfach nichts mehr wieder. Es geht nicht.
Ohne Smartphone wärst du heute auch aufgeschmissen. Oder verarmt an Polaroid-Filmen. Kann das sein?
Ja.
Mir zumindest würde es so gehen.
Ja, Polaroid war schon eine geile Sache. Ich finde das fast schade, dass es das nicht mehr gibt. Aber
es gibt's noch.
Ja, natürlich. Ich weiß, dass die Filme wiederhergestellt werden.
Ja.
Aber glaubst du, ich hätte Platz, die gewissen Fotos zu bunkern?
Das wäre auch ganz schön teuer.
Absolut. Man macht ja, wenn man so ein Gerät zerlegt, macht man ja erstmal gefühlt so 10.000 Fotos, ne, damit man das hinterher in der richtigen Reihenfolge auch wieder zusammenkriegt. Ganz ehrlich, ich habe das neulich mal mit Absicht nicht gemacht. Ich wollte mal gucken, wie gut mein Gedächtnis noch funktioniert. Das Gerät steht hier noch zerlegt.
Was werden die Alternative mit einer Videokamera Aufnahmen machen und dann flimmerige VHS-Standbilder angucken? In der Hoffnung, da irgendwelche Kabelfarben und Beschriftungen an Steckverbindern zu identifizieren?
Nee, also VHS würde ich nicht machen. Wenn, dann Betamax oder so. Schon allein aus Nostalgiegründen so ein Riesenrekorder, den man auf einer Schubkarre bewegen muss oder so.
Aber mit flimmerndem Standbild.
Ja, natürlich. Und dann, das gucke ich mir dann auf einer Röhrenglotze wieder an, wie ich das mal auseinandergebaut habe. Ja, genau. Also super praktisch das Ganze.
Manchmal schreibe ich mir doch noch so ein paar Kabelbelegungen zumindest auf, wenn ich ein Gerät zerlege. Bilder sind nicht alles, weil ich vergesse immer mindestens ein Bild zu machen aus einem ganz bestimmten Winkel, wo man sieht, wie das verschissene blaue Kabel an welchen Kontakt das von Stecker Nummer 7 rangehört. Und ja, man kann es dann auf zwei Arten und Weisen zusammenbauen und weiß ganz genau, wenn ich das jetzt falsch mache, dann macht es Puff.
Ja. Kabelfarben schreibe ich mir tatsächlich auf. Die Werkstatt ist gefühlt, in jeder Ecke liegt ein Zettel mit irgendwelchen Kabelfarben. Ich weiß bloß teilweise nicht mehr wofür. Also das ist auch nicht so ganz einfach. Ich habe vor ein paar Tagen mit jemandem telefoniert. Ich wusste, dass er hat mir mal erzählt, dass er Wikimedia dafür nutzt, für seine Projekte, für Eigendokumentation. Läuft bei ihm zu Hause und er stopft da einfach alles rein. Und dann habe ich gedacht, geil, das kannst du auch. Gut, Wikimedia braucht eine Datenbank, aber es gibt noch DokuWiki, das braucht keine Datenbank und den PHP, das PHP-Gerümpel gibt es auch noch dazu. Also anklicken, starten, wohlfühlen. Dann habe ich damit rumgespielt. Ich war nicht davon begeistert und dann habe ich mit ihm telefoniert. Er sagte, ja, prima, hat auch lange funktioniert. Nach einem Jahr war irgendwie die Datenbank kaputt und seitdem benutze ich es nicht mehr. Also das ist ja so für mich vollkommen untauglich. Wenn ich dann eine kaputte Datenbank habe, finde ich erst rechts nichts mehr wieder. So kann ich ja wenigstens noch nach Dateileichen suchen.
Oh geil, Datenbankreparatur in der Freizeit.
Ja, er sagte auch, das ist doof. Also dieses Zeug ist toll, aber du kommst unweigerlich an den Punkt, wo du irgendwann Wartungsarbeiten machen musst. Und da habe ich keinen Bock drauf. Also da bleibe ich lieber bei meiner Ordnerstruktur. Da hat jedes Projekt irgendwie einen Namen. Das heißt dann aber auch vielleicht nur Außenlampe 5. Aber da kann ich zumindest nach Sternchen.c suchen und finde dann noch irgendwelche Quelltexte, die mir dann vielleicht wieder auf die Sprünge helfen und einen geknipsten, handgekrakelten Schaltplan. Ich kann meine Sauklaue ja wenigstens lesen. Das ist tatsächlich ein Problem. Ich habe früher Schaltpläne mit Protel und so weiter gemacht und auch veröffentlicht. Irgendwann habe ich angefangen, nur noch von Hand zu krakeln, zu fotografieren und die findet man dann auch bei mir auf der Webseite. Dann fragen mich irgendwelche Anfänger, was ist denn das überhaupt für ein Bauteil? Und ich kann auch den Wert nicht lesen.
Also ich kann seine Schaltpläne lesen. Ich habe es aber auch jahrelang geübt.
Es ist nicht ganz einfach. Ich weiß ja teilweise auch selber nicht mehr, was das mal war. Aber ich kann ja, die meisten Schaltungen, die denke ich mir ja selber aus. Ich kann mir rückwärts wieder erschließen, was das mal war und kann dann auch die Bauteilwerte abschätzen. Und dann weiß ich zumindest, ob das jetzt 10 Nano oder 100 Nano waren. Und die Polarität, wenn es eine hatte, das kriege ich auch noch irgendwie hin aus meinem Gekrakel, ja. Und seit es Arduino gibt, ist das noch schlimmer geworden. Das ist die Schaltpläne, das ist nur noch so ein Kästchen. Da steht Arduino dran und dann kommen da so ein paar Strippen raus, also gezeichnet. Eine Stromversorgung. Und den Rest muss man sich dann aus dem Quelltext erschließen.
Ich lasse das Kästchen inzwischen weg und von aus dem Nichts kommen Drähte, da steht dann halt sowas dran wie
A5, ne?
Genau, A5 oder einfach nur die Portbezeichnung. Manchmal bin ich sogar genauer damit, aber. Oder RXTX und das muss dann schon passen.
Das muss dann reichen, den Rest kriegt man ja wieder hingefummelt, ja.
Ist ja auch nicht gesagt, dass man das mit dem gleichen Controller wieder machen will, sondern mit einem anderen.
Oft nimmt man einen, der gerade rumliegt.
Genau.
Das kann ja dann wieder irgendwas sein. Das ist ja das Schlimme daran. Ich hatte früher ja auch so Standards, die ich mir selber erschaffen habe. Controllerplatinen, die ich lange bevor es Arduinos gab, hatte ich ja schon selber gemachte Controllerplatinen, wo alles drauf war. Darauf basierte alles. Mittlerweile nimmt man irgendwas, was so zusammengefegt ist und in der Kiste, oh, da ist noch was, ja komm, das benutzen wir einfach, ne? Einmal neu kompilieren und ab dafür. Also ist schon gut, aber für die eigene Ordnung, Struktur und Dokumentation war das nicht gut für mich, muss ich wirklich sagen.
Also ich habe alles auch in der Ordnerstruktur bei mir nach Projekten geordnet und das Ganze liegt bei mir auf einer selbst gehosteten Cloud. Das heißt, an jedem Rechner in der Werkstatt, den ich habe, sind die Daten unmittelbar verfügbar. Das ist total praktisch. Ich muss keine USB-Sticks mehr durch die Gegend schleppen. Das Ganze ist allein durch diese mehrfache Verteilung gebackupt. Dann ist noch ein Backup am Hoster, läuft auch noch. Ich habe hier noch ein privates Backup davon. Aber das ist für mich die optimale Lösung eigentlich. Zumindest für den internen Gebrauch.
Das ist auch das, was ich mir immer mal wieder angucken wollte bei dir. Also ich glaube, müssen wir mal bei einem Bier drüber philosophieren und du zeigst mir mal ein bisschen was. Also ich habe natürlich, klar. Ich habe hier auch ein lokales NAS und auch mein Stick wird regelmäßig gebackupt, weil die Sachen fallen ja auch mal aus der Tasche oder gehen kaputt. Auf dem NAS sammeln sich mittlerweile 3 Terabyte. Also ich habe gestern ein Update angeschmissen. Das läuft jetzt seit 36 Stunden. Gut, es ist einfach nur eine nochmal 4 Terabyte USB-Platte, da wird das einfach alles rübergeschaufelt. Ne? Das mache ich nicht allzu oft. Also das nervt dann auch alles. Also wenn ich das irgendwo zentral lagern könnte, das wäre schon schön. Deswegen ja das Doku-Wiki, das hätte ich ja hier auch zentral gehostet irgendwo. Aber irgendwie hat es mich nicht überzeugt, muss ich sagen.
Nee, so ein Wiki, das ist, ich weiß nicht, das hat eine relativ starre Struktur ja auch und das macht optisch auch nicht so viel her, wenn man das mal anderen zeigen will. Ich sitze seit Ewigkeiten daran, mir mal eine Website zusammenzuklöppeln, wo ich halt auch für dritte Mal meine Projekte zeigen kann. Aber irgendwie komme ich nicht so richtig dazu. Die Website ist eingerichtet, sie ist auch halbwegs gestaltet. Aber jetzt muss nur noch Inhalt rein. Mit nur 2 Artikeln werde ich das Ding nicht online stellen. Da muss schon ein bisschen mehr sein, weil sonst wirkt das so, nee, das muss schon irgendwie eine Richtung haben und so einen gewissen Anstrich.
Manchmal findet man sie noch, sie sind selten geworden. Webseiten, wo dann so eine Leuchtbarke erscheint und darunter steht Under Construction für Jahre. Ne?
Gut, das ist ja quasi so eine Art digitaler Grabstein.
Ja, genau, das ist so Digital Waste. Irgendwann, in ganz frühen Büchern stand drin, dass man das so macht, ne? Und irgendwann gab es dann mal so Style Guides, da stand drin, dass man das auf keinen Fall mehr machen sollte.
Und ich möchte keine halbfertige Website, also mit zu wenig Artikeln online stellen, also... Ich werde hiervon berichten, wenn so online geht, wenn man ein bisschen was gucken kann.
Vielleicht sollten wir mal ein paar Videos machen oder so. Irgendwas Schickes. So ein bisschen Content generieren dafür.
Content habe ich genug eigentlich schon.
Okay.
Es ist halt nur das Problem, aus den Bildern erstmal wieder die Story zu dem ganzen Gebastel rekonstruieren, dann noch vielleicht Quellcodes mit dazu packen oder irgendwelche Skizzen, die man sich angefertigt hat und das Ganze dann auch noch datieren. Also das Ganze ist ein Blog-System, das Ganze wird dann natürlich auch in beide Richtungen wachsen, also sowohl in die Zukunft rein, wenn ich was Neues mache, wie auch wenn ich was von vor 5 Jahren auskrame, das wird dann auch mit dazu hinzugefügt werden.
Ja, mach mal, hau rein.
Ich habe ja schon eine Liste mit Sachen, die ich da reinfüllen will, aber wie gesagt, bin ein bisschen faul, muss ich ehrlich sagen.
Machst du eigentlich Inline-Doku, also beim Programmieren?
Beruflich nicht. Da haben wir eine etwas andere Doktrin in der Firma. Aber privat auf jeden Fall. Ich schreibe jetzt keine Doxygen-Style-Dokumentation, aber ich schreibe so viel Informationen ran, dass ich mir auch in ein paar Wochen oder in ein paar Monaten oder Jahren noch wieder die ganze Funktionsfähigkeit rekonstruieren kann. Sonst verschwende ich Zeit.
Ich habe mir irgendwann mal vor Jahrzehnten schon angewöhnt, an jede Zeile irgendwas dran zu schreiben. Widerspricht natürlich jeder, sagen wir, neumodischen Art und Weise, wie man Code dokumentiert. Führt aber meistens dazu, dass Leute zu mir sagen, hey, dein Zeug ist aber gut zu verstehen. Das brauche ich aber vor allem für mich. Das ist so eine Angewohnheit, die ich werde die auch nicht mehr ablegen. Also ich schreibe fast mehr Text als Quellcode. Das ist einfach so ein Automatismus. Was nicht so ganz öffentlich tauglich ist, ich habe mir auch irgendwann mal angewöhnt, Textmarken und so als Fäkalwörter zu verwenden.
Na gut, wir beide kommen damit ganz gut aus. Also ja. Wo sind die Main-Funktionen in der großen Datei? Ja, bei Kackeimer. Sucht man halt nach Kackeimer und ist dann zack, da ist die Main-Funktion. Und ja. Die AD-Wandler-Routine ist halt bei
Wursthobel oder so.
Käsefüße oder sowas, genau. Oder Käsefüße, da ist dann, weiß man, AD-Wandler-Routine für AD-Wandler 1.
Es gibt Leute, die finden das ein bisschen befremdlich, die mich halt nicht kennen und naja.
Bezeichnungen von Alltagsgegenständen sind auch wunderbar dazu geeignet für solche Sprungmarken. Das irritiert die meisten Leute auch. Da musst du nach Feuerlöscher suchen, dann kommst du da an die richtige Stelle.
Genau. Ich meine, fast jeder Editor beherrscht ja Textmarkierungen, da kann man da auch so durchhüpfen. Ich benutze das nur nie, weil ich bei täglich mindestens 3-4 verschiedene Quelltexteditore benutze. Und so ein Stück ASCII-Text da drin zum Suchen ist das Einzige, was mir wirklich auf allen Plattformen hilft. Ist nichts anderes funktioniert.
Also ich bin dazu übergegangen, wo auch immer es geht, VS Code von Microsoft zu nutzen. Das ist quasi so der Editor-Teil von Visual Studio. Das gibt es auch inzwischen für Linux. Das ist schon echt bequem. Ich arbeite halt beruflich ganz viel mit Visual Studio und es beschleunigt Dinge schon. Wenn man eben auf einen Funktionsnamen gehen kann, F12 drückt und man springt zum richtigen Header-File beziehungsweise zum entsprechenden Implementationsfile dann.
Ja, natürlich. Das wollte ich mir auch alles schon längst auch mal angeeignet und umgestellt haben. Nur irgendwie komme ich gerade beruflich dazu irgendwie überhaupt nicht. Also dann, das ist mal Programmer's Notepad, dann ist es wieder die Arduino-IDE oder noch wieder irgendwas anderes. Ich springe da auch immer hin und her. Ich habe es nie geschafft.
Im Zweifelsfall ist es nur VI auf irgendeiner Konsole.
Oh ja, genau. Das kommt dann auch noch manchmal erschwerend hinzu. Und also ich bin inzwischen im Kopf flexibel genug. Ich kann sie alle flüssig bedienen, auch wenn sie alle gewisse Nachteile haben. Und dann frage ich mich auch manchmal, warum soll ich mich jetzt auf ein System einschießen? Das macht dann ja auch nur ein bisschen unflexibel insgesamt. Dann habe ich wieder Schwierigkeiten, mich an was anderes zu gewöhnen. So bleibe ich halt der Hansdampf in allen Gassen. Ne?
Und am Ende ist die Dokumentation doch wieder nur eine TXT-Datei irgendwo auf einem USB-Stick.
Ist das nicht normal?
Es ist ohne größere technische Hürden lesbar, ja.
Barrierefrei nennt man das heutzutage, ne?
Gut, da würde ich mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen bei einfachen Textdateien, aber wir belassen das mal dabei.
Okay, ich würde mir auch keine Quellcodes auf dem Handy angucken, aber ich brauche, die technischen Voraussetzungen sind äußerst niedrig.
Gibt es C-Compiler für Android-Phones? Ich würde mich wundern, wenn es keine gäbe.
Ich glaube, dafür hat man schlichtweg zu wenig Rechte auf so einer Scheißkiste.
Ich würde es trotzdem nicht ausschließen wollen.
Mal gleich mal in den Play Store gucken. Ach scheiße, ich habe gar kein Android-Gerät mehr.
Ja, auf dem iPhone weiß ich nicht, aber...
Apple ist da eher zugeknöpft, wenn ich das mal so vorsichtig formulieren darf.
Das hat dann wieder sowas wie wie so ein ZX Spectrum zu programmieren, ne? Nur, dass die Tastatur nicht mit Gummiknöppeln ist.
Ah, ja, die gute alte Rubbeltastatur. Sie war übrigens nie mit Stiften zu bedienen, man musste sich echt die Finger wund rubbeln. Naja, zum Kotzen das.
Damit kommen wir auch langsam zum Ende unseres heutigen Podcasts.
Alles Weitere findet ihr unter fingerswelt.de.
Und wir gehen jetzt erstmal ein bisschen in die Sommerpause. Diese Folge hat auch schon ein bisschen gedauert. Wir sind eigentlich schon mittendrin. Aber zum Herbst hin werden wir wieder regelmäßiger senden. Jetzt wird es zwischendurch vielleicht mal die ein oder andere Folge geben. Allerdings mit etwas größerem Abstand.
Macht's gut und viel Spaß beim Basteln.